Einem anderen Unglücklichen ist durch einen Säbelhieb ein Teil des Gesichts fortgerissen worden. Nase, Lippen und Kinn sind von dem übrigen Teil des Kopfes getrennt. Unfähig zu sprechen und halb blind macht er Zeichen mit der Hand. Durch diese erschütternde Gebärde, die von unartikulierten Tönen begleitet ist, lenkt er die Aufmerksamkeit auf sich. Ich gebe ihm zu trinken und lasse auf sein blutendes Antlitz einige Tropfen klares Wasser träufeln. Ein Dritter, dessen Hirnschale weit offen klafft, liegt in den letzten Zügen. Sein Gehirn fließt auf die Steinfliesen der Kirche. Seine Unglücksgefährten versetzen ihm Fußtritte, weil er den Durchgang hindert. Ich schütze ihn in seinem Todeskampf und bedecke seinen armen Kopf, der sich noch schwach bewegt, mit meinem Taschentuch. Obgleich jedes Haus zu einer Pflegestätte geworden ist und jede Familie genug zu tun hat, um die Offiziere zu versorgen, die sie aufgenommen hat, gelingt es mir doch, vom Sonntagvormittag an eine Anzahl Frauen aus dem Volke zusammenzubringen, die ihr Möglichstes tun, den Verwundeten behilflich zu sein. Es handelt sich ja jetzt nicht um Amputationen oder sonstige Operationen. Man muss vielmehr Leuten, die vor Hunger oder Durst vergehen, zu essen und vor allem zu trinken geben. Man muss ihre Wunden verbinden, ihre blutigen, verschmutzten und von Ungeziefer bedeckten Körper waschen, und dies alles muss geschehen inmitten von stinkenden und ekelerregenden Ausdünstungen, unter dem Klagegeschrei und dem Stöhnen der Verwundeten und in einer erstickend heißen und verdorbenen Luft. Bald hat sich ein kleiner Kreis von Freiwilligen zusammengefunden. Die lombardischen Frauen eilen zu denen, die am lautesten schreien, ohne immer die beklagenswertesten zu sein. Ich versuche so gut wie möglich, die Hilfeleistungen in denjenigen Stadtvierteln zu organisieren, welche, wie mir scheint, am meisten von allen Hilfskräften entblößt sind, und ich nehme mich besonders einer der Kirchen von Castiglione an, die auf einer Höhe liegt. Zur Linken, wenn man von Brescia kommt, und die, wenn ich mich nicht täusche, Chiesa Maggiore heißt. Ungefähr 500 Soldaten hat man hier in drückender Enge untergebracht, und mindestens noch weitere 100 liegen vor der Kirche auf Stroh unter Tüchern, welche man ausgespannt hat, um sie vor der Sonne zu schützen. Die Frauen gehen im Kirchenschiff von einem zum anderen mit Krügen und Eimern voll klaren Wassers, um Durst zu löschen und Wunden zu befeuchten. Einige dieser behelfsmäßigen Krankenschwestern sind schöne, anmutige junge Mädchen. Ihre Sanftmut, ihre Güte, ihre tränenvollen, mitleidigen Blicke wie ihre aufmerksame Pflege tragen dazu bei, die Zuversicht und den Mut der Kranken wieder zu heben. Kleine Knaben aus dem Ort gehen zwischen der Kirche und dem nächsten Brunnen mit Eimern, Krügen und Gießkannen hin und her. Nachdem alle Verletzten mit Wasser versorgt sind, wird Kraftbrühe und Suppe ausgeteilt. Das Verpflegungsamt muss hiervon außerordentliche Mengen liefern. Riesige Ballen Scharpie werden da und dort niedergelegt. Jeder kann davon nehmen, so viel er will. Aber es fehlt an Binden, Leinwand und Hemden. Die Hilfsmittel dieser kleinen Stadt, durch die bereits die österreichische Armee marschiert ist, sind so kümmerlich, dass man nicht einmal das Nötigste beschaffen kann. Doch gelingt es mir, mit Hilfe tapferer Frauen, die bereits all ihr altes Leinen herbeigebracht und fortgegeben haben, neue Hemden zu kaufen. Am Montagmorgen schicke ich meinen Kutscher nach Brescia, um dort weitere Vorräte zu holen. Einige Stunden später kommt er zurück und sein Wagen ist beladen mit getrockneter Kamille, Malven, Holunder mit Orangen, Zitronen, Zucker, Hemden, Schwämmen, Leinenbinden, Stecknadeln, Zigarren und Tabak. So kann man dann endlich die ungeduldig erwartete, erfrischende Limonade bereiten, die Wunden mit Malvenwasser waschen, lauwarme Umschläge machen und die Verbände wechseln. Währenddessen haben sich neue Hilfskräfte gefunden, die zu uns stoßen. Ein alter Seeoffizier und zwei englische Touristen, die alles sehen wollen und daher in die Kirche eindringen und die wir fast mit Gewalt zurückhalten müssen. Im Gegensatz dazu zeigen sich zwei andere Engländer von Anfang an sehr bereit, uns zu helfen. Sie verteilen Zigarren an die Österreicher. Zu uns stoßen ferner noch ein italienischer Abbé, drei oder vier Reisende oder Neugierige, ein Pariser Journalist, der später die Leitung der Hilfeleistungen in einer Nachbarkirche übernimmt, und einige Offiziere, deren Abteilung Befehl erhalten hat, in Castiglione zu bleiben. Einer dieser Offiziere ist aber bald darauf von den schrecklichen Eindrücken so ergriffen, dass er sich krank fühlt. Und auch unsere anderen freiwilligen Krankenwärter ziehen sich einer nach dem anderen zurück. Sie können den Anblick so vielen Leidens nicht lange ertragen, denn sie fühlen sich außerstande, wirkliche Linderung zu bringen. Der AB folgt ihrem Beispiel. Dann aber kehrt er zurück, um uns mit zarter Aufmerksamkeit aromatische Kräuter und Riechfläschchen unter die Nase zu halten. Ein junger französischer Tourist wird durch den Anblick lebender Wracks so mitgenommen, dass er plötzlich in hemmungsloses Schluchzen ausbricht. Ein Kaufmann aus Neuchâtel widmet sich hingebend 2 Tage lang der Aufgabe, Wunden zu verbinden und für Sterbende Abschiedsbriefe an ihre Familien zu schreiben. Da er sich nicht schonen will, bleibt nichts übrig, als seinen Eifer zwangsweise zu dämpfen. Und ebenso geht es mit einem Belgier, dessen mitleidende Erregung einen solchen Grad erreicht, dass man fürchten muss, er könne von einem hitzigen Fieber ergriffen werden. So geschieht es übrigens bei unserer Arbeit auch einem Leutnant, der aus Mailand gekommen war, um wieder zu dem Korps zu stoßen, zu dem er gehört. Einige Soldaten von der Abteilung, die in der Stadt im Quartier liegt, versuchen ihren Kameraden zu helfen, aber auch sie können nicht ertragen, was sie sehen müssen. Ihre mutige Gesinnung hält diesem Anblick nicht stand, da er ihre Einbildungskraft zu lebhaft erregt. Ein Pionierkorporal, der bei Magenta verwundet wurde, erst seit kurzem geheilt ist, nun zu seinem Bataillon zurückkehrt und dem sein Marschbefehl einige Tage Aufenthalt gestattet, begleitet uns und hilft uns tapfer, obgleich er 2-mal hintereinander ohnmächtig wird. Der französische Intendant, der jetzt nach Castiglione kommt, gibt endlich die Genehmigung, gesunde Gefangene für den Hospitaldienst zu verwenden. 3 österreichische Ärzte erhalten die Erlaubnis, einem jungen korsischen Oberarzt zu helfen. Dieser ersucht mich zu verschiedenen Malen, ihm ein Zeugnis auszustellen über den Eifer, den er während der Zeit entwickelt habe, als ich ihn bei der Arbeit sah. Ein österreichischer Militärarzt, der freiwillig auf dem Schlachtfeld zurückgeblieben war, um seine verwundeten Landsleute zu verbinden, widmet sich nun den Verletzten beider Armeen. Aus Dankbarkeit erlaubt ihm der Militärintendant, nach 3 Tagen zu seiner Truppe nach Mantua zurückzukehren. »Lassen Sie mich nicht sterben«, rufen einige dieser Unglücklichen und ergreifen mit außerordentlicher Kraft meine Hand. Sobald aber diese letzte Anspannung erschlafft, brechen sie tot zusammen. Ein junger Korporal von etwa 20 Jahren mit sanftem, ausdrucksvollem Gesicht, er heißt Claudius Masoe, ist von einer Kugel in die linke Seite getroffen. Sein Zustand ist hoffnungslos und er weiß es selber. Ich helfe ihm zu trinken, er dankt mir und mit Tränen in den Augen fügt er hinzu: »Ach, Monsieur, wenn Sie doch meinem Vater schreiben wollten, er solle meine Mutter trösten.« Ich lasse mir die Adresse seiner Eltern geben und kurz darauf haucht er sein Leben aus. Ein alter Sergeant mit mehreren Streifen am Ärmel sagt mir tief traurig, aber mit dem Ausdruck fester Überzeugung und schneidender Bitterkeit: »Hätte man mich früher gepflegt, so wäre ich am Leben geblieben. Jetzt aber werde ich heute Abend sterben.« Und am Abend ist er tot. »Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben«, schreit wild ein Garde-Grenadier, der vor 3 Tagen noch gesund und kräftig war, jetzt aber zu Tode getroffen ist. Er weiß wohl, dass seine Stunden unwiderruflich gezählt sind, aber er sträubt sich und kämpft gegen diese düstere Gewissheit. Ich spreche mit ihm, er hört mich an, er besänftigt sich, wird friedlich und getröstet und stirbt schließlich mit der sanften Unschuld eines Kindes. Hinten im Chor der Kirche, links in der Nische eines Altars, liegt auf dem Stroh ein afrikanischer Jäger. Er klagt nicht und rührt sich kaum. 3 Kugeln haben ihn getroffen. Eine in die rechte Seite, eine in die linke Schulter und die 3. ist im rechten Bein stecken geblieben. Es ist Sonntagabend und er versichert mir, dass er seit Freitagmorgen nichts gegessen hat. Er ist wirklich ekelerregend anzuschauen. Seine Kleider sind zerrissen und mit getrocknetem Kot und geronnenem Blut bedeckt. Sein Hemd hängt in Fetzen herunter. Nachdem ich seine Wunden gewaschen, ihm ein wenig Fleischbrühe eingeflößt und ihn in eine Decke gehüllt habe, führt er meine Hand an die Lippen mit dem Ausdruck unendlichen Dankes. Am Kircheneingang liegt ein Ungar, der unentwegt pausenlos schreit und auf Italienisch in herzzerreißendem Ton nach einem Arzt verlangt. Seine Hüften sind von einer Kartätschenladung durchschossen, wie durch Furcht von einem eisernen Haken. Das rote, zuckende Fleisch liegt offen da. Der Rest seines geschwollenen Körpers ist schwarz und grünlich. Er kann weder sitzen noch liegen. Ich tauche Büschel von Scharpie in frisches Wasser und suche ihm damit eine Art Lagerstätte zu bereiten. Aber ich weiß, dass Wundbrand ihn bald hinwegraffen wird. Nicht weit von ihm liegt ein Zouave, der heiße Tränen weint und den man trösten muss wie ein kleines Kind. Die erlittenen Strapazen, Mangel an Nahrung und Ruhe, die krankhafte Aufregung und die Furcht, ohne Hilfe sterben zu müssen, rufen selbst bei unerschrockenen Soldaten eine nervöse Empfindlichkeit hervor, die sich in Stöhnen und Seufzen äußert. Eine Vorstellung beherrscht sie alle, falls sie nicht so sehr leiden, das ist die Erinnerung an die Mutter und der Gedanke an den schweren Kummer, den sie empfinden wird, wenn sie von dem Schicksal ihres Sohnes hört. So fand man damals den Leichnam eines jungen Mannes, der das Bild einer älteren Frau, seiner Mutter ohne Zweifel, an einer Schnur um den Hals trug. Mit der linken Hand schien er immer noch das Medaillon an sein Herz zu pressen. An der Mauer liegen etwa 100 französische Soldaten und Unteroffiziere in Decken gehüllt, nebeneinander in zwei gleichlaufenden Reihen, zwischen denen man durchgehen kann. Sie sind alle bereits verbunden und haben alle ihre Suppe gegessen. Ruhig und friedlich folgen sie mir mit den Augen, ihre Köpfe wenden sich nach rechts, wenn ich nach rechts gehe, und nach links, wenn ich nach links eile. »Man sieht gleich, dass er Pariser ist«, sagen einige. »Nein«, antworten andere, »er sieht aus, wie wenn er aus dem Süden käme.« »Nicht wahr, Monsieur? Sie sind aus Bordeaux«, fragt mich ein Dritter, »und jeder will, dass ich aus seiner Provinz oder seiner Stadt stamme.« Wie sich diese einfachen Liniensoldaten in ihr Schicksal ergeben, das verdient wirklich Anerkennung und Teilnahme. Was bedeutet der Einzelne inmitten dieser allgemeinen Zerstörung? Gewiss sehr wenig. Sie leiden, ohne sich zu beklagen. Sie sterben bescheiden, ohne Aufsehen zu erregen.